Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Jan Pechstein setzt sich ins Cockpit des Airbus A319 an seinen Arbeitsplatz. Er ist Pilot bei der Lufthansa.
Und wenn ich jetzt so raufdrücke, geht auf aus und dann ist das Flugzeug quasi ready zum Fliegen.
Pechstein hat vor fast 20 Jahren seine Ausbildung zum Piloten angefangen.
Das war schon immer, ich sag jetzt mal, mein Traumberuf, so der kleine Jungen-Traum, dass man irgendwie große Maschinen interessant fand.
Doch der Traum vom Fliegen hat eine Schattenseite. In seiner Bachelorarbeit hat Pechstein sich mit nachhaltigen Alternativen zum fossilen Flugkraftstoff Kerosin beschäftigt.
Zu der Zeit kam das Thema Klimaschutz im Luftverkehr, es nahm so sukzessive an Fahrt auf. Also so rund um 2008, 2009, 2010 wurden beispielsweise die ersten nachhaltigen Flugkraftstoffe zugelassen. Für mich war immer klar, es wird irgendwann den Wechsel von fossilen Kraftstoffen zu nachhaltigen Kraftstoffen geben müssen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Aber wann ist irgendwann? Die Luftfahrt verursacht große Klimaschäden. Nicht nur durch die CO2-Emissionen. Kondensstreifen und andere sogenannte Nicht-CO2-Effekte tragen in ähnlichem Umfang zum Klimawandel bei.
Die gute Nachricht ist ja, wir werden in der Lage sein, CO2- bzw. klimaneutral zu fliegen. Technisch gesehen liegen die Lösungen dafür ja schon auf dem Tablett.
Mit jedem neuen Flugzeug sind wir in der Lage, 30% der Emissionen zu reduzieren.
Sagt Kai Lindemann von der Lufthansa. Auch Isabel Gradert von Airbus sieht vor allem Möglichkeiten.
Durch unsere Forschung, die wir gemacht haben, wissen wir, dass wir ein sicheres, wasserstoffbetriebenes Flugzeug auf den Markt bringen können.
Doch unabhängige Experten sind deutlich skeptischer. Zum Beispiel Stefan Gößling, Professor für nachhaltige Mobilität.
Wir reden seit 30 Jahren eigentlich über Emissionsminderungen im Flugverkehr. Es ist immer wieder auf die Zukunft verwiesen worden. Wir haben keine Emissionsminderungen erreicht.
Klimaneutral fliegen. Ein grünes Luftschloss. Ein Feature von Tobias Pastors und Luisa Schmidt.
Hallo, moin.
So, willkommen bei Airbus in Finkenwerder. Eine Kleinstadt sozusagen. 18.000 Mitarbeiter haben wir hier. Wir haben einen eigenen Flughafen natürlich. Wir haben aber auch einen Hafen.
Airbus ist neben Boeing einer der zwei großen Flugzeugbauer. Isabel Gradert ist zuständig für Zukunftstechnologien. Bei der Fahrt über das Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder zeigt sie, was Airbus schon erreicht hat.
Das sind alles Flieger der neuesten Generation, die etwa 25% effizienter sind, also weniger Treibstoff verbrauchen als die vorherige Generation.
Grüß dich.
In der Wartungshalle stehen fast fertige Flieger, die demnächst an die Fluggesellschaften ausgeliefert werden. Sie verbrauchen deutlich weniger Sprit als die älteren Modelle, die sie ersetzen sollen. Aktuell ist das der größte Hebel, um Emissionen zu sparen. Etwa 3 von 10 Flugzeugen, die weltweit unterwegs sind, gehören laut Airbus zur neuesten und damit effizientesten Generation. Isabel Gradert blickt hoch zum Flügel einer A321 XLR. Sie zeigt auf die nach oben gebogenen Flügelspitzen.
Die bewirken, dass die Aerodynamik des Flügels verbessert wird. Was man hier auch sieht, ist ganz schön, diese gehen steil nach oben.
Auf längeren Strecken ist das Flugzeug bis zu 4% effizienter unterwegs als ein Flieger ohne diese Sharklets, heißt es von Airbus. In die A321 XLR hat Airbus besonders leichte Böden, Sitze und Gepäckablagen eingebaut, um Gewicht und damit Treibstoff zu sparen. Toiletten und Küche befinden sich am Ende des Flugzeugs. Dieses Kabinendesign erlaubt es, mehr Sitzreihen einzubauen als früher. In Effizienz zu investieren lohnt sich, auch ganz unabhängig vom Klimaschutz. Kerosin macht etwa 30% der Kosten einer Airline aus. Zentral sind dafür auch die Triebwerke. Sie sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden.
Ich könnte mich hier reinstellen. Der Durchmesser wird etwa um die 2 Meter sein. Da passe ich locker rein.
Der Grund auch hier: mehr Effizienz. Während die jüngste Generation ausgeliefert wird, arbeitet Airbus bereits an der nächsten. Die Triebwerke könnten in Zukunft ohne schweres Gehäuse auskommen und mit offen sichtbaren Rotoren fliegen. Die Spannweite der Flügel soll weiter wachsen. Damit sie nicht zu breit werden für die Flughäfen, entwickelt Airbus klappbare Flügel. Auch neue, leichtere Materialien sind eine Option.
Wir wollen diesen nächsten revolutionären Sprung machen. Und der bedeutet nochmal von unseren höchst effizienten Flugzeugen nochmal die Performance zu erhöhen, etwa zwischen 20-30%, sodass wir davon ausgehen, in der zweiten Hälfte der nächsten Dekade, dass wir soweit wären und dass auch der Markt soweit wäre, dass dann ein Nachfolger kommen könnte.
Für das Klima wäre es ein Gewinn, wenn Flugzeuge nochmal deutlich effizienter werden. Aber reicht das allein schon aus?
Denn es wird ja auch gerne darüber geredet, dass man effizienter pro Kilometer geworden sei, den man fliegt, oder pro Passagier. Weil aber sich die Zahl der Passagiere ständig erhöht und auch die Zahl der Kilometer, die geflogen werden, nützt es nichts. Die Gesamtemissionen gehen weiter hoch.
Stefan Gössling ist Professor für nachhaltigen Tourismus an der Linnaeus-Universität in Schweden. Auf individueller Ebene gibt es für das Klima kaum Schädlicheres als eine Flugreise, betont er. Wer in der Economy Class von Deutschland nach Dubai und zurückfliegt, verursacht damit nach Berechnungen der Klimaschutzorganisation Atmosphere ca. 1,5 Tonnen CO2. Also fast so viel wie ein Mensch in Albanien oder Indien im Durchschnitt im ganzen Jahr. In der Business Class ist es wegen des höheren Platzbedarfs mehr als das Vierfache. Der Anteil der Luftfahrt an der bisherigen Erderwärmung liegt nach Zahlen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt bei 3,5%. Verantwortlich dafür ist eine kleine Minderheit, sagt Stefan Gössling. Die Daten, die er untersucht hat, stammen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.
Da kam jetzt zum Schluss, dass nur 1% der Weltbevölkerung für die Hälfte aller Flugemissionen und proportional eben auch der Flugkilometer verantwortlich ist.
In den nächsten Jahren wird die Mittelschicht weltweit wachsen. Das heißt, mehr Menschen wollen reisen. Die Zahl der Flugzeuge wird sich in den kommenden 20 Jahren etwa verdoppeln, prognostiziert Airbus.
Damit dieses grenzenlose Wachstum nicht zum Albtraum wird, bemüht sich die Wissenschaft, das Fliegen umweltverträglicher zu machen. Dieser Airbus zum Beispiel.
Das Problem ist schon lange bekannt. Diesen Fernsehbericht hat der WDR im Jahr 1991 veröffentlicht. Selbst Wasserstoffflieger waren damals schon im Gespräch. Wasserstoff, nachhaltige Kraftstoffe, klimaoptimierte Flugrouten. Doch viel passiert ist noch nicht. Es gäbe zwar viele Vorschläge, sagt Mobilitätsforscher Gössling, doch
solange das nicht umgesetzt ist, bleibt das Zukunftsmusik.
Langfristig hofft die Branche auf den Wasserstoffflieger. Auch Isabel Gradert von Airbus glaubt daran.
Der Vorteil der Brennstoffzellentechnologie und der Verwendung von Wasserstoff ist, dass wir kein CO2 ausstoßen, kein Stickoxide ausstoßen und auch die Kondensstreifen nach unseren Untersuchungen sehr stark reduziert werden oder eventuell sogar vermieden werden können. Und deswegen ist das natürlich eine ganz wichtige Technologie für die Luftfahrt zur langfristigen Dekarbonisierung.
Ein Wort ist hier wichtig: langfristig. Eigentlich wollte Airbus ein Wasserstoffflugzeug 2035 auf den Markt bringen. Anfang 2025 dann der Rückzieher. Das Datum wurde wieder einkassiert. Airbus sei zwar inzwischen in der Lage, ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug zu bauen, sagt Gradert. Das reiche aber nicht.
Auch das Ökosystem muss dafür bereit sein, dass dieses Flugzeug dann auf einem Markt aufgenommen und erfolgreich sein kann.
Damit meint sie, grünen Wasserstoff gibt es bisher schlicht nicht in den nötigen Mengen. Und der Hochlauf dauert länger als erwartet. Um Wasserstoffflieger einzusetzen, bräuchte es außerdem eine Tankinfrastruktur an den Flughäfen. Das Wasserstoffflugzeug soll jetzt 5 bis 10 Jahre später kommen, sagt Airbus. Ohnehin ist der Wasserstoffantrieb erstmal nur für kleine Regionalflugzeuge geplant. Markus Fischer, Bereichsvorstand Luftfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, denkt schon größer.
Wir wollen aber parallel dazu die Wasserstoffdirektverbrennung für große Triebwerke weiter vorantreiben und dann eben die Möglichkeit suchen, auch größere zivile Passagierflugzeuge damit zu betreiben in Zukunft.
Vielleicht wären dann irgendwann auch Langstreckenflüge mit Wasserstoff möglich. Doch das wird dauern. Wer den Klimawandel jetzt bremsen will, braucht andere Lösungen. Solange es keine Wasserstoffflieger gibt, führt an nachhaltigen Kraftstoffen kein Weg vorbei. Die Branche spricht von Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF. Das können Biokraftstoffe sein oder chemisch zusammengesetzte Kraftstoffe. Aber es gibt einen Haken. Die Kraftstoffe sind viel teurer als herkömmliches Kerosin und bisher kaum verfügbar. Damit die Produktion Fahrt aufnimmt, hat die EU eine Pflicht zur Beimischung beschlossen. Aktuell sind es nur 2%. In 10 Jahren sollen es dann 20% sein. Aktuell bestehen die nachhaltigeren Kraftstoffe vor allem aus biologischen Abfällen, etwa aus altem Frittieröl. Aber auch das ist begrenzt verfügbar und auch in anderen Industrien begehrt. Man kann Biotreibstoff auch aus energiereichen Pflanzen wie Raps gewinnen. Für die Luftfahrtbranche sollte das aber nicht der Weg sein, sagt Airbus-Managerin Isabel Gradert. Sie will nicht in Konkurrenz zur Produktion von Nahrungsmitteln gehen, daher sei das Potenzial begrenzt.
Biokraftstoffe werden auch etwas abdecken können, aber es werden da natürlich auch Grenzen erreicht werden.
Die Hoffnung liegt daher in synthetischen Kraftstoffen. Synthetisch heißt, man gewinnt die Kraftstoffe nicht aus Erdöl, sondern setzt sie aus anderen Bausteinen zusammen. Es gibt verschiedene technologische Ansätze, diese Kraftstoffe zu gewinnen, aber noch keine großindustrielle Produktion. Das Unternehmen Synhelion will in den nächsten Jahren zeigen, dass das funktioniert und holt sich dafür Energie von der Sonne.
Geht es einmal hoch zum aktuell besten Aussichtspunkt im Brain Energy Park hier in Jülich.
Simon Diekmann führt auf einen 20 Meter hohen Turm. Hier in Jülich steht eine Demonstrationsanlage für die Produktion von synthetischem Kraftstoff. Am Boden reflektieren 218 Spiegel das Sonnenlicht. Sie sind sechseckig, gekrümmt und jeweils etwa 3 Meter im Durchmesser. Die Spiegel lenken das Licht auf einen Receiver oben im Turm. So wird die Energie gewonnen, mit der hier synthetisches Rohöl hergestellt wird.
Wir haben vorne den Receiver, der die Strahlungsleistung aufnimmt. Und durch den Receiver fließt Wasserdampf, den wir dann bis auf 1200 Grad erhitzen.
Der heiße Wasserdampf treibt die chemische Reaktion an. Zusätzlich braucht es Methan und CO2. Daraus entsteht ein Synthesegas, das dann zu synthetischem Kraftstoff verarbeitet werden kann. Das Problem ist nur, CO2 und Methan sind Kohlenstoffverbindungen und schädliche Treibhausgase, die bei der Verbrennung des synthetischen Kerosins in die Luft geblasen werden. Wie also kann synthetischer Treibstoff klimafreundlich werden? Entscheidend ist die Herkunft des Kohlenstoffs. Das Ziel ist ein klimaneutraler Kreislauf. Die klimaschädlichen Gase werden erst der Atmosphäre entnommen, dann zu Treibstoff verarbeitet und bei der Verbrennung gelangen sie wieder in die Atmosphäre zurück. Unter dem Strich würden also nur Emissionen ausgestoßen, die zuvor dem Kreislauf entzogen wurden. Wie aber können die Kohlenstoffe, die für den synthetischen Kraftstoff gebraucht werden, der Atmosphäre entzogen werden? Synhelion setzt auf Biogas aus Pflanzenresten. Diese Pflanzen haben für ihr Wachstum Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufgenommen. Auch Synhelion betont, dass es um Bioabfälle geht.
Das Methan kommt aus einer Biogasanlage hier. Und dann ist eigentlich, sage ich mal, das Schöne, dass man Rohbiogas verwenden kann. Also so, wie es aus der Biogasanlage rauskommt, nämlich als mehr oder weniger 50-prozentige Mischung von CH4 und CO2.
Also Methan und Kohlenstoffdioxid. Auch Synhelion möchte für den Treibstoff keine Biomasse anbauen. Stattdessen soll das Biogas aus Abfällen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, kommen. Wenn Synhelion irgendwann im großen Stil produziert, wird das eine logistische Herausforderung.
Grundsätzlich genug ist auf jeden Fall weltweit verfügbar. Ob das Ganze sich dann lohnt, zu transportieren bis an den Ort, wo man es verarbeiten will, das ist eine Frage, die wir auch noch im Detail untersuchen werden.
Die Ambitionen sind riesig. Synhelion will die Technologie auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen und so bis 2040 die Hälfte des europäischen Kerosinbedarfs decken. In Jülich werden pro Tag bisher allerdings nur winzige Mengen hergestellt. Mit dem Kraftstoff, den man daraus produziert, komme ein Flugzeug nicht weit, sagt Dietmann.
Das ist, kommt wahrscheinlich bis zum Start, bis zur Startbahn damit, wenn man ehrlich ist. Also dafür ist die Anlage hier einfach zu klein und ja, auch nicht darauf ausgelegt, eben im Dauerbetrieb möglichst viel zu produzieren.
Doch eines muss Synhelion erst noch beweisen. Funktioniert die Technologie auch dann noch gut, wenn die Anlage viel größer ist und Mengen im großindustriellen Maßstab liefern soll? Weltweit gibt es dafür noch kein Vorbild. Die gesamte Branche steht noch am Anfang. Ein etwas anderer Ansatz heißt Power to Liquid, kurz PTL. Das ist synthetischer Kraftstoff, der mit Hilfe von grünem Strom, Wasser und CO2 gewonnen wird. Auch hier gibt es bisher vor allem kleine Anlagen. Dabei müssen Flugzeuge schon in weniger als 5 Jahren synthetische Kraftstoffe tanken. Die EU schreibt ab 2030 eine Quote von 6% für nachhaltige Kraftstoffe vor und fast ein Viertel davon müssen synthetisch hergestellt werden. Aber wird so viel synthetischer Kraftstoff dann auch wirklich verfügbar sein? Kai Lindemann, Leiter der Lufthansa-Konzernpolitik, bezweifelt es.
Und jetzt stellen wir fest im Jahr 2025, dass wir nicht eine einzige PTL-Anlage in ganz Europa haben, die in der Lage wäre, auch nur im kleinsten industriellen Maßstab PTL zu produzieren.
Das Angebot an synthetischen Kraftstoffen werde im Jahr 2030 nur etwa 10% der Nachfrage decken, prognostiziert Sina Hessen. Das Unternehmen analysiert im Auftrag des Bundeslandes Hessen die Luftfahrtbranche und hat ausgewertet, wie viele Fabriken für synthetische Kraftstoffe in Planung sind. Nötig wären große Investitionen. Aber die bleiben im Moment aus, sagt Peter Smets. Der Rechtsanwalt arbeitet regelmäßig mit der Luftfahrtbranche zusammen und ist Chef einer Finanzierungsberatung.
Wenn man sich die Landkarte der Projekte anschaut, dann ist es schon traurig, weil eben viele große Sponsoren gesagt haben, wir machen das nicht weiter. Das war dann so eine Mischung aus, wir kriegen keine Finanzierung. Das war auch der Punkt, naja, also die Fluggesellschaften, die rennen uns jetzt nicht die Türen ein und sagen, ja super, bitte macht weiter.
Die Treibstofflieferanten, die sogenannten In-Verkehr-Bringer, müssen Strafen zahlen, wenn sie die Quoten der EU nicht erfüllen. Die Strafen seien durchaus empfindlich, sagt Smets. Hinter der Zurückhaltung bei den Investitionen vermutet er bei einigen ein nüchternes Kalkül.
Ja, die Unsicherheit liegt einfach darin, dass die Leute sagen, ich glaub's nicht, ich glaub der Politik nicht. Die wird das nicht durchhalten. Zumal natürlich da auch kräftige Lobbygruppen dabei sind, zu sagen, das geht nicht. Ja, und da wird es auch Prozesse geben, wo einfach In-Verkehr-Bringer sagen, also man kann mich nicht zu einer Geldstrafe verurteilen für irgendwas, was nicht existiert.
Es gibt noch andere Gründe dafür, dass Unternehmen nicht in die Produktion von synthetischen Kraftstoffen investieren wollen. Einer ist ganz simpel. Die Kosten sind sehr hoch, der klimafreundliche Treibstoff daher sehr teuer.
Ja, momentan denkt man so 5 bis 6 Mal teurer als das herkömmliche Kerosin.
Am Paul-Scherrer-Institut analysiert Christian Bauer die Ökobilanz neuer Technologien. Synthetische Kraftstoffe brauchen immense Ressourcen. Grünen Wasserstoff, grünen Strom, CO2 in großen Mengen. Und riesige Flächen, um Solaranlagen oder Windräder für die Stromproduktion aufzubauen.
Wenn man jetzt den EU-Flugverkehr komplett mit strombasierten nachhaltigen Flugtreibstoffen, also diesen Power-to-Liquid-Flugtreibstoffen versorgen wollte und der wächst weiter wie bisher, dann müsste man schätzungsweise so viel erneuerbare Kapazitäten installieren, wie heute schon in Europa installiert sind, also quasi die Stromproduktion aus Erneuerbaren verdoppeln, allein um den zusätzlichen nachhaltigen Flugtreibstoffbedarf zu decken. Gleichzeitig müssen aber alle fossilen Kraftwerke ersetzt werden mit erneuerbaren Kapazitäten und der Stromverbrauch wird absehbar auch steigen. Auch dieses Wachstum generell muss man dann mit erneuerbaren Kapazitäten decken. Das heißt, da sehe ich schon ein Problem, dass einfach die erneuerbare Stromproduktion auch nicht unendlich nach oben skalierbar ist oder zu steigern ist.
Die EU-Kommission schreibt für bio- und synthetische Kraftstoffe aktuell eine Quote von 70% ab 2050 vor. 2050 möchte die EU klimaneutral sein. Und trotzdem dürfen Airlines dann noch 30% fossiles Kerosin verbrennen. Die verbleibenden Emissionen werden sie vermutlich kompensieren müssen. Sie müssten also anderswo CO2 der Atmosphäre entziehen und könnten sich das dann als Negativemission anrechnen lassen. Für Bauer ist Kompensation aber nur eine Notlösung.
Heute ist man einfach noch sehr in den Kinderschuhen, was all diese Technologien, diese Negativemissionstechnologien betrifft. Und deswegen sollte man sich auch aus diesem Grund auf keinen Fall darauf verlassen.
Eine Option ist, CO2 aus der Luft zu filtern. Die größten Anlagen dazu stehen auf Island. Riesige Filter saugen Luft ein und scheiden das CO2 daraus ab. Das klimaschädliche Gas wird dann unterirdisch gespeichert. Doch die bisherige Bilanz der Anlagen ist enttäuschend. Sie haben nur einen Bruchteil der erhofften Menge CO2 aus der Luft gesaugt. Ohnehin ist das Verfahren sehr umstritten, auch weil es extrem viel Energie verbraucht.
CO2-Kompensation kann sich im Prinzip jeder Sektor, jede Aktivität anrechnen lassen, um jetzt Restemissionen zu kompensieren. Insofern, wenn das alle machen, dann braucht es einfach so große Mengen, dass das sicher nicht funktioniert. Das ist ganz klar.
Technische Herausforderungen, Konkurrenz um grüne Energie, unsichere Geschäftsmodelle. Die Herausforderungen für die Branche sind enorm. Und eine weitere kommt dazu. Nicht nur die Abgase aus dem Kerosin schaden dem Klima. Fliegen heizt die Erde auch über die sogenannten Nicht-CO2-Effekte auf. Die erforscht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, seit vielen Jahren. Markus Fischer ist Bereichsvorstand Luftfahrt.
Also ich würde sagen, der neueste Stand ist so in der wissenschaftlichen Gemeinde, dass man sich darauf schon verständigt, dass das ungefähr Hälfte-Hälfte ist. Also Hälfte CO2, Hälfte Nicht-CO2. Vieles ist noch mit Toleranzen behaftet. Das kann alles nicht eindeutig bestimmt werden, das ist uns klar. Deshalb müssen wir noch weiter intensiv erforschen, aber die Größenordnung des Einflusses der Nicht-CO2-Effekte, die ist schon relativ gesichert.
Also, die Klimaschäden sind etwa genauso groß wie die durch CO2. Es geht vor allem um Kondensstreifen und Cirruswolken, die sich daraus in bestimmten Gebieten entwickeln können. Diese Wolken können verhindern, dass Wärme in die Atmosphäre entweicht.
Das sind Gebiete in der oberen Atmosphäre, die besonders kalt sind und auch feucht und dadurch die Bedingung eben zur Kondensation eben sehr, sehr hoch ist. Das läuft so ab, dass das Flugzeug, der Abgasstrahl, emittiert halt Partikel, wie zum Beispiel Ruß, an die sich diese Feuchtigkeit in diesen Gebieten anlagert, sehr schnell kristallisiert, also Eis bildet und sich dann praktisch daraus diese Wolkenbildung ergibt, die eben auch langlebiger sein kann.
Ein kleiner Teil der Flüge verursacht einen großen Teil der Nicht-CO2-Effekte.
Diese Gebiete sind nicht ortsfest und auch zeitlich nicht fest, sondern die tauchen immer mal wieder hier und da auf in diesen Höhen.
Eine Möglichkeit wäre, andere Kraftstoffe mit weniger Rußbildung zu tanken. Bei einem Flug mit Biokraftstoff reduziert sich die wärmende Wirkung von Kondensstreifen um etwa ein Viertel, haben Berechnungen des DLR gezeigt. Auch fossiles Kerosin kann man chemisch so verändern, dass es bei der Verbrennung weniger Ruß und Stickoxide emittiert. Besonders viel Hoffnung setzt Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in einen anderen Ansatz. Man kann die sehr feuchten und kalten Gebiete umfliegen.
Dann kann man eben dem Piloten dann sagen, so pass mal auf, du näherst dich in 10 Minuten so einem Gebiet an. Sprich doch mal mit der Flugsicherung, ob die Möglichkeit besteht, dass du jetzt im fließenden Verkehr praktisch für 15, 20 Minuten mal ungefähr 1000 Meter tiefer fliegst, das Gebiet unterfliegst und danach wieder auf deine normale Flughöhe gehen kannst.
Aber funktioniert das auch in der Praxis? Das testet das DLR gerade mit verschiedenen Partnern wie dem Deutschen Wetterdienst, der Flugsicherung und Airlines. 100 Testflüge sollen zeigen, ob alternative Routen dem Klima wirklich helfen und ob man die klimasensitiven Gebiete verlässlich vorhersagen kann.
Wir haben jetzt teilweise schon Flüge gehabt, wo man circa mit 1-2% mehr Aufwand im Treibstoffverbrauch fast 70% dieser Nicht-CO2-Effekte reduzieren konnte. Und das ist natürlich ein super Ergebnis, was noch validiert werden muss über diese gesamten Flüge. Da sind wir jetzt gerade dran. Aber es gibt halt Hoffnung, dass das eben ein sehr gutes Mittel der Wahl ist, um jetzt schnellstmöglich eine Verbesserung herbeizuführen.
Es gibt aber auch ganz praktische Hürden. Der Luftraum ist eng, Umwege müssen koordiniert werden. Die EU verpflichtet die Airlines neuerdings zu einer Berichterstattung über die Nicht-CO2-Effekte. Später könnten sie auch Teil des EU-Emissionshandels werden. Die Fluggesellschaften müssten dann auch für diese Klimaschäden bezahlen. Das würde den Preis von Flugreisen weiter nach oben treiben. Zumindest in Europa. Kai Lindemann, der Leiter der Lufthansa-Konzernpolitik, sieht die Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Airlines durch die Klimaregulierung in Gefahr. Die Ticketpreise sind jetzt oft schon höher als die der internationalen Konkurrenz. Beimischungsquoten und der EU-Emissionshandel werden sie weiter erhöhen.
Im Moment ist die Ambition einfach zu groß und vor allem ist der Regulierungsrahmen zu einseitig. Er geht einseitig zu Lasten der europäischen Airlines und er bevorteilt nicht-europäische Airlines.
So sei dem Klima nicht geholfen. Kai Lindemann erklärt das am Beispiel der Quote.
Bei der Quote für nachhaltige Kraftstoffe muss ein Passagier und ein Flug, der in Madrid startet und über Frankfurt nach Singapur fliegt, muss auf dem Flug von Madrid nach Frankfurt nachhaltigen Kraftstoff tanken und auch auf dem anschließenden Langstreckenflug nach Singapur. Wenn der Passagier mit einer Airline aus dem Nahen Osten fliegt, nehmen Sie Dubai, dann ist der anschließende Flug von Dubai nach Singapur von der Kraftstoffquote ausgenommen. Und das ist natürlich, das versteht, denke ich, jeder, eine offensichtliche Verzerrung des Luftverkehrs.
Er spricht sich nicht grundsätzlich gegen eine Regulierung aus, aber wünscht sich eine, die europäische Airlines nicht benachteiligt. Eine Klimaschutzpolitik, die die heimische Luftfahrt schwächt, ist aus seiner Sicht international kein Vorbild.
Ich muss die Marktrealitäten, ich muss den internationalen Wettbewerb mit berücksichtigen. Und wenn das im Einzelfall dazu führt, dass ich für bestimmte Klimaschutzziele länger brauche, dann ist das so. Und dieser Zeitverzug ist dann gerechtfertigt, wenn ich wirtschaftliche Schäden größeren Umfangs dadurch vermeiden kann. Das heißt ja nicht, dass ich die Klimaschutzziele aus dem Auge verliere. Ich glaube, dass wir an der Marke 2050 auch festhalten sollten bis auf Weiteres. Wir müssen nur auf dem Weg dorthin die Instrumente hin und wieder auch justieren, wenn wir feststellen, sie führen nicht zum Ziel.
Ist die Branche denn auf dem Weg zum Ziel? Markus Fischer vom DLR glaubt, dass es klappen kann, den Flugverkehr in der EU bis 2050 klimaneutral zu machen.
Es sind viele Wenns, aber man sieht, wenn die Räder so ineinander greifen, die Einzelräder, ist es möglich. Ich bin optimistisch.
Der Wissenschaftler Christian Bauer schätzt die Lage anders ein.
Also die wichtigste Erkenntnis ist, denke ich, wirklich, dass klimafreundlicher Flugverkehr oder klimaneutraler Flugverkehr bis Mitte des Jahrhunderts unter der Annahme, dass es weiter wächst, alles wie bisher nicht realistisch darstellbar ist.
CO2-neutral bis 2050. Zu diesem Ziel hat sich auch der Dachverband der Fluggesellschaften, die International Air Transport Association, IATA, bekannt. Wegen des schleppenden Markthochlaufs nachhaltiger Kraftstoffe hat Willie Walsh, der Chef der Organisation, im März 2025 Zweifel daran angemeldet. Dabei waren die Nicht-CO2-Effekte in diesem Ziel noch nicht mal eingerechnet. Auch Tourismusforscher Stefan Gößling ist sich sicher, wir müssen weniger fliegen, um klimaneutral zu werden. Sonst werde es nahezu unmöglich, die Klimaziele bis 2050 zu erreichen.
Bis 2050, das wäre das erklärte Ziel der Luftfahrt, klimaneutral zu sein, glaube ich nicht, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Ganz einfach, weil wir auch Zeit brauchen, um eben zum Beispiel neue Treibstoffe hochzufahren in der Produktion oder ganz neue Technologien zu entwickeln.
Immer mehr Flugreisen und dazu sinkende Emissionen. Noch ist unklar, wie die Luftfahrt diesen Zielkonflikt lösen will. Isabel Gradert von Airbus schöpft Optimismus aus der Geschichte der Luftfahrt.
Ich bin mir sicher, dass vor Beginn jeder Revolution es Leute immer gegeben hat, die gesagt haben, das ist unmöglich. Es ist nicht zu schaffen. Wir kriegen ein Flugzeug niemals in die Luft. Es wird niemals sicher sein. Es wird niemals demokratisiert sein, dass wirklich auch jeder daran partizipieren kann. Und wir haben es jedes Mal geschafft.
Emissionen reduzieren und Mobilität erhalten. Das müsse das Ziel sein, sagt der Pilot Jan Pechstein im Cockpit der A319.
Jetzt ist es wieder die Kunst der Airlines. Schafft man das auch bei einer Beibehaltung der Verkehrsleistung? Und das ist ja das Wichtige für die Passagiere und vielleicht auch für Europa als solches unter Beibehaltung der Konnektivität.
Klar ist, all die technischen Hoffnungen für eine klimaverträglichere Luftfahrt sind teuer. Die Lufthansa hofft, viele Kunden zu überzeugen, freiwillig mehr zu zahlen.
Wir müssen einen Weg finden als Airline-Industrie, diese Mehrkosten an unsere Kunden weiterzugeben. Und das ist für uns die große Herausforderung der nächsten Jahre.
Wenn die Luftfahrt sich an die Regeln der EU anpasst, dann werden die Preise zumindest in Europa spürbar steigen müssen. Wenn nicht, dann werden sich stattdessen wohl die Temperaturen noch etwas mehr erhöhen als ohnehin schon erwartet.
Klimaneutral fliegen. Ein grünes Luftschloss. Das war ein Feature von Tobias Pastors und Luisa Schmidt. Sprecherin Katharina Pütter. Ton Hermann Leppich. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2025.